1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Freitag, der 25. Mai 2012. Er wurde weltberühmt in Wayne's World, Schwing und natürlich als Austin Powers. Für Kinozuschauer, die Filme auf Englisch schauen, ist er zudem die Stimme von Shrek. Zum 49. Geburtstag gratulieren wir dem kanadischen Schauspieler Mike Myers. Genau 12 Jahre jünger ist eine US-Sängerin, die es als erste Frau 1999 schaffte, 5 Grammys in einem Jahr zu gewinnen. Sie war Sängerin von The Fugees und seit deren Trennung solo und als Songschreiberin für andere auch sehr erfolgreich. Heute wird Lauryn Hill 37 Jahre alt. Happy Birthday.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
An Götz Eilers. Der Mann ist Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts und das verhandelt heute ab 12.30 Uhr in Frankfurt am Main die Berufung im Skandalspiel von Düsseldorf. Noch sind sich die Verantwortlichen von Hertha BSC nicht einig, ob sie eine erneute Niederlage akzeptieren würden. Als dritte Instanz steht Hertha und auch Fortuna Düsseldorf noch das Schiedsgericht des DFB zur Verfügung.
Direkt vor ihrer Haustür.
Wollen Taucher heute eine antike Säule aus dem Heiligen See in Potsdam bergen. Die Säule ist 300 Kilogramm schwer und gehört zum sogenannten Marmorpalais im Neuen Garten. Das ist schon komplett saniert. Es folgen jetzt noch die Terrasse, die Ufermauer, die Freitreppe und die ehemalige Schlossküche.
Sportlich.
Der Weltfußballverband FIFA tagt heute in Ungarn. Angesichts zahlreicher Korruptionsfälle bei der FIFA sollen die Delegierten über einschneidende Reformpakete in Sachen Transparenz abstimmen. Dazu gehört auch die Zweiteilung der Ethikkommission in eine Anklagekammer und eine Rechtsprechungskammer.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute beginnt der Karneval der Kulturen mit dem traditionellen Straßenfest am Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg. Um 17 Uhr startet das Programm auf 4 Bühnen. Der Höhepunkt des Karnevals, also der große Straßenumzug, findet übermorgen am Pfingstsonntag statt. Live sind Sie an der Strecke mit dabei oder im bunten Livestream auf radio1.de. Ja, Hertha BSC hat eine miese Saison hinter sich. Der Abstieg in die zweite Fußballliga kann nur noch durch das heute tagende DFB-Bundesgericht verhindert werden. Sportlich war die Saison alles andere als gut. Die Hertha-Fans haben viel Frust angestaut. Und den durften sie gestern loswerden.
Bei der Veranstaltung Hertha im Dialog im Palais am Funkturm stellte sich die Vereinsführung den Fragen der Mitglieder. Radio 1-Reporter Max Ulrich war dabei. Guten Morgen, Max.
Guten Morgen.
Morgen. Wurde da gestern mit faulen Eiern geworfen?
Nein, zum Glück nicht. Also die Stimmung war sogar überraschend moderat. Der Saal war zwar mit 600 blau-weiß gekleideten, größtenteils männlichen Fans richtig gut gefüllt, aber dafür ganz schön leise. Die meisten saßen einfach ganz ruhig auf ihren Plätzen. Klar, manche haben die Gelegenheit genutzt, zu pfeifen und zu buhnen, als Hertha-Manager Michael Preetz auf die Bühne kam. Es gab auch immer wieder Zwischenrufe, die forderten, Michael Preetz solle Verantwortung für die schlechte Saison übernehmen, also zurücktreten. Aber es gab auch viel Applaus und die meisten Fans, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr entspannt und ruhig.
Ein Buh ist natürlich mehr zu vernehmen, als erst einmal auch sich die Antworten anzuhören. Und wir haben ja keinen Grund zu jubeln. Es gibt ja keinen Grund, hier ständig Applaus abzuleisten.
Jeder hat seine Meinung, gab auch meine Meinung, aber muss man nicht immer gleich mit Buh rufen oder für zu quittieren.
Ich denke mal, es wird ein Sündenbock gesucht und da ist er natürlich der erste Ansprechpartner, weil er der Einzige mit sportlicher Kompetenz ist in der Führung.
Warum gab es diese Veranstaltung eigentlich? In der nächsten Woche ist doch sowieso Mitgliederversammlung.
Ja, Hertha im Dialog findet jetzt zum 4. Mal statt und das findet immer eine Woche vor der Mitgliederversammlung statt, damit man schon mal so ein paar emotionale Fragen klären kann. Bei der richtigen Mitgliederversammlung nächste Woche, da geht es ja dann vor allen Dingen um technokratische Sachen wie Satzungen oder Wahlen.
Also war gestern Platz für viele, vielleicht auch unangenehme Fragen. Was hat die Fans denn am meisten beschäftigt?
Ja, leider kamen die ganz lange nicht zu Wort. Am Anfang haben sich erstmal Michael Preetz und Hertha-Präsident Werner Gegenbauer eine Stunde zu ausgewählten Fragen des Moderators äußern dürfen. Da ging es um Finanzen, aber es ging auch darum, ob Preetz an Rücktritt denkt oder nicht.
Und was hat er gesagt?
Na, er hat natürlich gesagt, dass er nicht an Rücktritt denkt. Hm. Ja, und als dann nach einer Stunde endlich die Hertha-Mitglieder ans Mikrofon durften, da wurden dann fast gar keine Fragen mehr gestellt. Da gab es vor allen Dingen nur noch hitzige Statements. Preetz muss weg oder Preetz soll bleiben. Das war doch dann ganz schön eintönig und viele Mitglieder waren irgendwann genervt und haben sich im Foyer lieber eine Bockwurst geholt.
Ich finde das teilweise ziemlich beschämend, ja. Aber wenn man zum 100. Mal fragt, warum man an Preetz festhält, warum das nicht ist, was dann in Düsseldorf war und, das haben alle schon so oft durchgekaut und so oft gehört. Und das 10-mal hintereinander zu hören und immer wieder dann seine Statements abzugeben, das finde ich eher langweilig.
Das sind doch Selbstdarsteller, die auf jeder Mitgliederversammlung ans Mikrofon kommen und irgendwie irgendwelche Sachen sagen. Da ist noch keine konstruktive Frage gestellt worden. Es ist immer Wiederholung, das ist fünfmal schon gesagt worden. Also für mich ist nichts Neues.
Ich finde, es ist ein Fußballverein und hier sollte es um Fußballfragen gehen und nicht um Personen und nicht um persönliche Eitelkeiten.
Ja, über Fußballfragen wurde dann auch noch ein bisschen geschimpft. Vor allen Dingen über das Relegationsspiel gegen Fortuna Düsseldorf und über die Leistung des Schiedsrichters und über das DFB-Sportgericht in Frankfurt am Main.
Heute, Max, fällt ja eventuell beim DFB-Bundesgericht bei der Zweitinstanz die Entscheidung, ob das Spiel gegen Düsseldorf wiederholt wird. Gestern war in der Zeitung das Gerücht zu lesen, Hertha-Präsident Werner Gegenbauer will bei einer heutigen Niederlage die Mitglieder abstimmen lassen, ob Hertha Berufung einlegt. Wurde darüber auch gesprochen?
Ja, na klar. Da haben die Fans natürlich nachgefragt, ob darüber nun in der nächsten Woche bei der Mitgliederversammlung abgestimmt wird. Aber Werner Gegenbauer hat gestern klargestellt, darüber entscheidet ganz alleine das Präsidium und man will sich lediglich vorher ein Stimmungsbild bei der Mitgliederversammlung machen, also keine Basisdemokratie.
Dafür aber zumindest gestern ein bisschen freie Meinungsäußerung. Gestern Abend durften Hertha-Mitglieder Fragen und Kritik loswerden bei Hertha im Dialog. Max Ulrich war für uns mit dabei. Dankeschön, Max.
Radio 1. Business und Börse.
Sabine Meinhardt, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Erst Karstadt, jetzt Schlecker. Der Investor Nicolas Berggruen will offenbar die insolvente Drogeriekette kaufen und scheint Geld ohne Ende zu haben. Das gibt Schlecker neue Hoffnung, obwohl die Hürden für den Deal ja wohl noch ziemlich hoch sind. Was entwickelt sich da genau gerade?
Ja, der Karstadt-Eigner versucht, ein weiteres Schnäppchen im deutschen Handel zu machen und hat deshalb ein Angebot für Schlecker abgegeben. Allerdings ist es eben relativ niedrig. Man hört so aus dem Umfeld von Schlecker an der unteren Grenze dessen, was annahmefähig ist, sei dieses Angebot ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag offensichtlich. Und dafür will er nicht die Firma an sich, sondern nur deren Besitz übernehmen. Das ist ein sogenannter Asset-Deal. Und was eher interessanter ist, die Summe, die er bietet, die ist kleiner als der Wert der einzelnen Bestandteile. Und da fragt man sich natürlich, werden die Gläubiger das mitmachen oder werden die nicht besser darauf hoffen, dass es zerschlagen wird und sie einfach für die Einzelteile viel mehr Geld kriegen. Der größte Gläubiger auf jeden Fall, der Kreditversicherer Euler Hermes, ist erstmal gesprächsbereit. Ein Problem gibt es allerdings noch mit den Mitarbeitern, denn der Insolvenzverwalter verlangt von denen 15% Lohnverzicht, um eben das Ganze interessant für Investoren zu machen. Aber die Mitarbeiter sagen, also 10% ist das Allerhöchste und dann wollen wir aber einen Kündigungsschutz. Da gibt es noch keine Einigung und damit ist es natürlich alles relativ unsicher. Verhandelt wird außerdem noch mit dem Investor Cerberus und einem Familienunternehmen. Alle anderen Bieter scheinen ausgestiegen zu sein oder zu wenig geboten zu haben und deshalb sind die Hoffnungen auf Berggruen eben groß.
Verbraucher, die zurzeit eine Versicherung abschließen, stellen bei den Beratungen immer wieder fest, Mensch, der Berater ist aber nett und der hat fast die gleichen Hobbys wie ich. Das ist kein Zufall, sondern sollte jeden aufmerksam machen. Warum das denn?
Ja, weil viele Versicherungsberater eben nicht nur nett sind, sondern eben auch ganz schön geschäftstüchtig. Sie nutzen nämlich jetzt auch solche Sachen wie Facebook und Co., also YouTube, Facebook, alle Netzwerke, die sie so anbieten. Und da kann man eben sehr viel erfahren über seine möglichen potenziellen Kunden, zum Beispiel über Hobbys, über die Kinder, über das neue Auto, über Urlaubsreisen und dass die Waschmaschine kaputt gegangen ist. Also die Zeiten, wo so ein staubtrockener Typ einem eine Hausratversicherung verkaufen will, die sind einfach vorbei. Die Versicherungsberater stellen sich mehr und mehr auf die Kunden ein und die sind dann eben plötzlich auch ein Borossen-Fan, weil sie einer sind. Und das eben einfach eine viel bessere Gesprächsbasis herstellt, wenn man erstmal über Fußball quatscht. Und das bringt das Gespräch so richtig auf eine emotionale Ebene und schafft eben mehr Vertrauen. Man findet nämlich in diesen Netzwerken unzählige persönliche Informationen, das hat sich ja jeder schon festgestellt. Die Versicherungsberater können dadurch die Bedürfnisse viel besser einschätzen. Also vielleicht ist es dann doch mal gut, nicht alles immer für alle zugänglich zu machen und die Freundschaftsanfrage eines Versicherungsmaklers doch mal auszuschlagen. Denn selbst wer nicht drin ist, wird vielleicht durch Verwandte oder Freunde gepostet und das hilft der Versicherungsbranche eben sehr.
Vielen Dank, Sabine Meinhardt.
Der Eurogipfel ist passé, doch die Probleme bleiben. Griechenland helfen oder abschreiben? In Brüssel sickert durch, es gibt ihn doch, den Plan B. Die EU arbeitet offensichtlich an einem Notfallplan für den Ausstieg Griechenlands aus der gemeinsamen Währung. Und das will man sich sogar was kosten lassen. Bis zu 50 Milliarden Euro sei man bereit zu zahlen, wenn das hochverschuldete Land den Euro zurückgibt. Derweil sagen Politiker wie der slowakische Liberalenchef Richard Sulik ganz offen:
Wir haben mit dem Euro keine Chance. Deren Produktivität ist viel zu niedrig und die Währung Währung im Vergleich zu der Produktivität ist viel zu stark. Griechenland muss die Eurozone verlassen.
Über Griechenland raus und einen möglichen Plan B sprechen wir mit dem FDP-Europaparlamentarier Alexander Graf Lambsdorff. Jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Lambsdorff.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wie sieht er aus, dieser Plan B, von dem jetzt die Rede ist?
Es gibt ja in der Form keinen Plan B, sondern am 17. Juni gibt es Wahlen in Griechenland. Und es gibt ein Abkommen, das haben die Griechen unterschrieben, dass sie ihren Haushalt in Ordnung bringen wollen. Da ist noch einiges zu tun. Und von dem Ausgang der Wahl am 17. Juni wird abhängen, ob die Griechen bei dem Kurs bleiben. Dann wird man mit ihnen darüber reden, wie der Verbleib im Euro gestaltet wird. Oder aber sie wählen am 17. Juni Parteien, die raus aus dem Euro wollen, beziehungsweise die unterzeichneten Abkommen nicht einhalten wollen. Dann muss man mit ihnen reden, wie man die Eurozone verlässt.
Und natürlich werden verantwortungsvolle Politiker wie Sie darauf vorbereitet sein, eine Vorstellung haben, wie es mit Griechenland weitergehen kann, falls das Land aus dem Euro aussteigt. Wie denn?
Also ganz sicher ist Folgendes. Die Illusion, Griechenland geht aus dem Euro raus und dann sind alle Probleme weg, die ja manche in Deutschland haben, auch in einigen anderen Ländern, auch wieder Parteifreund Richard Sulik in der Slowakei. Das ist diese Illusion, der darf man sich nicht hingeben. Wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet, dann würde es eine nationale Währung einführen, die sofort dramatisch abgewertet werden würde, ungefähr 50-60% gegenüber dem Euro. Da aber alle Schulden, die in Euro aufgenommen worden sind, auch in Euro weiter bestehen bleiben, jedenfalls alle im Ausland gehaltenen Schulden, wäre die Staatsverschuldung Griechenlands wieder so hoch, dass die Staatspleite unmittelbar bevorstünde. Das heißt, das wäre jetzt also nicht die endgültige Lösung aller Probleme. Punkt 1. Punkt 2. Griechenland wäre ja weiterhin in der Europäischen Union. Wir würden dem Land weiter versuchen zu helfen, denn wir haben natürlich Interessen in Griechenland, in Südosteuropa, im östlichen Mittelmeer, die über das Finanzielle hinausgehen. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Die meisten illegalen Einwanderer in die Europäische Union kommen über die türkisch-griechische Grenze. Wir haben ein gewisses Interesse daran, dass dieses Land, das ja auch im Schengen-Raum ist, nicht total kollabiert.
Die schwarz-gelbe Bundesregierung kämpft seit Monaten für den Verbleib Griechenlands in der Eurozone. Sollte es anders kommen, haben Sie dann Milliarden verschwendet?
Nein. Wir haben eine Krise, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben ein Land innerhalb einer Währungsunion, das praktisch zahlungsunfähig ist. Und als das Ganze im März, April, Mai 2010 losging und wirklich ernst wurde, da standen wir alle. Da stand die Bundesregierung, da standen die anderen Länder der Eurozone vor diesem wirklich einmaligen Problem. Es ging dabei zunächst einmal darum, Stabilität zu bringen, Ruhe zu bringen. Deswegen gab es auch zuerst diesen Kredit für Griechenland. Dann gab es die Stabilisierungsmaßnahmen mit der EFSF und dem ESM, also dem Europäischen Stabilisierungsmechanismus. Man musste erstmal eine Orientierung schaffen, Stabilität schaffen, auch eine sogenannte Firewall bilden, also eine Brandmauer um andere Länder herum bauen finanziell. Das ist in den letzten 2 Jahren gelungen, da ist viel Gutes erreicht worden. Nur Griechenland hat jetzt am 17. Juni die Wahl, denn die Europäische Union und jedes ihrer Mitgliedsländer ist demokratisch und es ist eine Entscheidung der Griechen, welchen Weg sie weitergehen wollen.
Noch kurz zum Schluss, was macht Ihnen eigentlich Hoffnung, dass sich Griechenland in den kommenden Jahren erholt?
Na, ich glaube, dass die Ernsthaftigkeit der Lage dort schon erkannt worden ist. Das politische System ist ja im Wesentlichen zusammengebrochen. Schauen Sie mal an, die PASOK, die ist von ungefähr 45% auf 13% eingebrochen. Stellen Sie sich sowas mal in Deutschland für die CDU oder die SPD vor, die also von 35 auf 12% runterkrachen, bei gleichzeitigem Runterkrachen auch der anderen großen Partei. Das Entstehen völlig neuer politischer Kräfte ist im Gang. Da wechselt gerade das politische System. Und das ist ein sehr schwieriger, ein sehr schmerzhafter Prozess. Mir tun die Menschen in Griechenland auch ausgesprochen leid, das muss ich sagen. Aber die politische Klasse in dem Land hat in den letzten Jahren wirklich nicht viel dafür getan, dass es dem Land besser geht. Das ändert sich gerade. Insofern hoffe ich, dass das Land wieder auf die Füße kommen kann mit einem neuen politischen System, mit neuen politischen Parteien, die ernsthaft an der Haushaltskonsolidierung arbeiten.
Über die Zukunft Griechenlands in der Eurozone haben wir mit dem FDP-Europaparlamentarier Alexander Graf Lambsdorff gesprochen. Vielen Dank und schöne Pfingsten.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Eine sehr kurze und doch interessante Frage. Stimmt's denn, Herr Drösser, dass Tomaten Obst sind?
Können Sie so aus dem Stegreif sagen, was der Unterschied zwischen Obst und Gemüse ist? Wenn nicht, dann sind Sie nicht alleine. Die Sache ist nämlich ganz schön kompliziert. Zunächst mal essen wir von manchen Pflanzen die Früchte und von anderen auch viele andere Teile. Obst, das sind immer Früchte, also das, was letztlich aus der Blüte entstanden ist. Wenn man dagegen den Stängel, die Blätter oder die Wurzel einer Pflanze isst, dann ist es eindeutig Gemüse. Nach der Definition ist die Tomate ganz klar eine Frucht, aber ist sie deshalb auch Obst? Da unterscheidet man wieder zwischen einjährigen und mehrjährigen Pflanzen. Obst wächst im Allgemeinen auf mehrjährigen Bäumen oder Sträuchern. Die kriegen also jedes Jahr wieder neue Früchte, während Tomaten, aber auch Zucchini oder Gurken nur einjährige Pflanzen sind. Die muss man jedes Jahr neu pflanzen. Und diese Pflanzen zählt man dann tatsächlich zum Gemüse. Man nennt sie dann auch Fruchtgemüse. Und das entspricht ja auch unserer Intuition. Also der Unterschied zwischen Obst und Gemüse ist gar nicht so einfach. Aber nach der gängigen Definition ist die Tomate tatsächlich ein Gemüse.
Eins ist klar. Der Freitagskommentar mit Henrik M. Broder.
Es ist eine Doppelspitze von Frauen in der Rede. Ich glaube, dass das in der jetzigen Situation in der Tat ein Weg wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Doppelspitze von Frauen uns vielleicht tatsächlich in dieser Situation helfen kann.
Das sagte der linken Bundestagsabgeordnete Wolfgang Neskowitsch am Mittwoch hier im Schönen Morgen auf Radio 1. Jetzt sollen es die Frauen also richten bei der Linkspartei, auch weil sich keine mögliche Kombination für die dreifach quotierte Doppelspitze fand. Mann-Frau, Ost-West, Realo Fundi. Das sind in etwa die Regeln bei der Besetzung der Parteispitze bei der Linkspartei. Bei den Grünen läuft es ähnlich und oft ähnlich schwergängig, bis man da das passende und dann auch noch zusammenpassende Duo gefunden hat.
Es kommentiert Henrik M. Broder. Guten Morgen, Herr Broder.
Guten Morgen.
Morgen.
Sind Doppelspitzen und Quotierung bei der Parteienämtervergabe sinnvoll?
Ja, absolut. Und es ist nicht nur sinnvoll, es ist auch praktisch. Niemand soll zu kurz kommen. Aber es ist eine alte Idee. So neu ist das nicht. Ich bin ja in Köln groß geworden und erinnere mich, dass diese Praxis früher in NRW, in Nordrhein-Westfalen, gang und gäbe war, sowohl bei der CDU wie bei der SPD. Und da wurden alle Führungsposten proportional besetzt, allerdings nur nach zwei Kriterien. Katholisch, evangelisch, Rheinländer und Westfaler. Und das war schon alles. Auf mehr kam es nicht an. Die Idee wurde später von den Grünen aufgenommen, so wie Sie es gerade gesagt haben, Mann, Frau, Fundi, Realo. Und jetzt haben wir es inzwischen im Jahre 2012 mit einer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft zu tun, mit wesentlich mehr sogenannten Randmerkmalen, also Eigenschaften, auf die es ankommt. Und deswegen reicht, finde ich, eine Doppelspitze nicht mehr aus. Das entspricht nicht mehr der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es muss noch viel mehr berücksichtigt werden. Also zum Beispiel Bio-Deutscher gegen Bürger mit Migrationshintergrund, Vegetarier und Fleischesser, Radfahrer und Autofahrer, wobei man da noch eine dritte Kategorie schaffen müsste, Leihwagenbenutzer, weil das ökologisch viel vernünftiger ist. Dann natürlich ganz wichtig, Homo und Hetero, Kaltduscher und Warmduscher, Vielflieger, Bahnbenutzer, verheiratet und ledig, Rechtshänder und Linkshänder, Radiohörer und TV-Zuschauer, da liegen ja auch Gesinnungswelten dazwischen, Schnarcher, Nichtschnarcher, Filmfan, Theaterfan, anonyme Alkoholiker, bekennende Kampftrinker, Wähler, Nichtwähler, Stehpinkler und Sitzpinkler. Das klingt alles furchtbar kompliziert, lässt sich aber mit einem Fragebogen und einem Computerprogramm auf jeder Hollerith-Maschine realisieren. Es ist ganz einfach. Die Daten eingeben, auf Enter drücken und schon kommen die ideale Paarung heraus. Das Ganze hätte einen riesigen Vorteil, es ginge gerecht zu, es gäbe keine Streitereien mehr auf Parteitagen und niemand käme zu kurz.
Und was ist mit den politischen Inhalten?
Ach, haben Sie politische Inhalte. Sie fragen bei Parteien nach politischen Inhalten. Ich glaube, Sie haben wirklich das Prinzip der Ämterteilung nicht begriffen.
Der Freitagskommentar von Henrik M. Broder.
Ja, und dann verbringt der Bolle ein famos entspanntes, freies Feiertags-Pfingstwochenende. Darum geht es in diesem Berliner Volkslied aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und der Feiertagsausflug oder Kurzurlaub steht jetzt wieder an. 3 Tage frei. Pfingstferien. Aber warum nochmal wird eigentlich Pfingsten gefeiert?
Oha, ich weiß nicht, weil es nur das frei gemacht wird. Keine Schule. Nee, tut mir leid, weiß gar nicht.
Also gut, Ostern ist Auferstehung des Herrn. Ich habe eine Vermutung, dass etwas mit der, dass es so und so viele Tage nach der Himmelfahrt.
Die Ausgießung des Heiligen Geistes.
Und um diesen Geist, im Geiste geht es letztendlich.
Und mit dem Heiligen Geist sind wir schon nah dran. Mehr christliche und kirchengeschichtliche Erkenntnisse bekommen wir von Friederike Sittler, Chefin der Redaktion Kirche und Religion im RBB und jetzt auf Radio 1.
Guten Morgen, Frau Sittler.
Guten Morgen.
Morgen.
Erklären Sie uns Pfingsten bitte so, dass wir es nie wieder vergessen.
Eidenei, ob ich das schaffe. Also, Pfingsten ist tatsächlich die Aussendung des Heiligen Geistes. Das steht im Neuen Testament, also in der Bibel. 50 Tage nach Ostern haben sich die Jünger wieder versammelt. Man muss dazu wissen, die waren ja Juden. Jesus war Jude, die Jünger waren Juden. Die hatten sich zum Pessachfest getroffen. Das war dann das berühmte Abendmahl, dann anschließend Karfreitag, Ostern. Und 50 Tage nach dem Pessachfest findet im Judentum das Schawottfest statt. Das heißt, die Juden hatten sich wieder versammelt, die Apostel, die Jünger hatten sich versammelt und dann kam ein gewaltiges Brausen, so berichtet es die Bibel, und dann kam der Heilige Geist auf sie herab. Und das Tolle daran ist, dass sie plötzlich in fremden Sprachen sprechen konnten. Und damit werden sie ausgesendet in die Welt hinaus, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und das gilt wiederum als der Geburtstag der christlichen Kirche. War das jetzt so, dass sie es nie wieder vergessen?
Wow, da war viel Schönes bei. Ich frage trotzdem nochmal nach. Also diese Ausschüttung des Heiligen Geistes ist quasi auch so, dass sie einen Haufen Sprachkurse sich gespart haben und dann alle Sprachen sprechen konnten.
Ja, das ist das Tolle dran, weil wenn man ins Alte Testament hineinguckt, dann gab es ja den Turmbau zu Babel. Und weil die Menschen so vermessen waren zu denken, sie könnten da diesen wahnsinnig hohen Turm bauen, gab es dann ja die babylonische Sprachverwirrung. Das war der Punkt, wo die Menschen sich nicht mehr verständigen konnten. Und diese babylonische Sprachverwirrung wird durch Pfingsten wiederum aufgehoben. Und jetzt konnten die Apostel hinausgehen in alle Welt und den Menschen eben die Botschaft von Gott bringen. Und wir haben es übrigens mit der Dreifaltigkeit zu tun. Also wir haben Ostern Jesus kennengelernt. Wir haben dann von der Auferstehung gehört. Und dann gab es vor ein paar Tagen Christi Himmelfahrt. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Da haben wir den zweiten im Bunde und der dritte im Bunde ist der Heilige Geist. Das kommt dann auch immer im Glaubensbekenntnis in der christlichen Kirche vor.
Oh, und blöd gefragt, Ausschüttung des Heiligen Geistes heißt, ich sag's jetzt ganz plastisch, da ging das Dach auf und dann fiel das auf die runter.
Na, das war eben dieses wunderbare Brausen des Himmels, das wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Und dann ging der Heilige Geist auf die Jünger herab. Ja, ja.
Nicht, dass wir uns über einen freien Montag beklagen würden, aber warum gibt es eigentlich nicht nur den Pfingstsonntag, sondern auch den Pfingstmontag?
Naja, auch die Katholiken und Protestanten müssen ja dann nochmal Gelegenheit haben, nochmal einen kleinen Ausflug zu machen. Also rein liturgisch würde der Sonntag reichen.
An Weihnachten und Ostern machen wir uns Geschenke, nur an Pfingsten nicht. Warum eigentlich nicht?
Jetzt reicht's aber doch auch mal, oder? Noch mehr Geschenke und noch mehr Stress wollen wir doch gar nicht haben. Ich finde, es reicht völlig, das Pfingstfest doch auch mal rein christlich entweder zu feiern oder die freien Tage zu genießen.
Welche Rolle spielt denn dieser Feiertag oder diese Feiertage dann für Religion und Kirche heute?
Also wenn jemand sehr verwurzelt ist in der Kirche, ist das Pfingstfest tatsächlich auch nochmal eine sehr schöne Liturgie, eine sehr schöne Feier dieser Anrufung des Heiligen Geistes. Und es rundet tatsächlich ja dann auch 50 Tage nach Ostern diese österliche Festzeit ab und es ist dieser Geburtstag der Kirche. Aber natürlich ist es auch bei vielen Katholikinnen und Protestanten auch so, dass sie jetzt nicht mehr unbedingt genau wissen, was das Pfingstfest bedeutet und da manchmal vielleicht auch nur eine Ahnung davon haben. Aber es gehört in diesen kirchlichen Jahreskreis hinein, der wunderbaren und auch liturgischen Feiern. Und tatsächlich ist es so, dass in dieser Anrufung des Heiligen Geistes auch liturgisch sehr schön ist.
Und jetzt oute ich mich als bekloppt, vielleicht wissen Sie es, aber woher kommt dieses Wort Pfingsten eigentlich?
Das kommt tatsächlich auch von dem jüdischen Ursprung her. Von dem Schawottfest ist es, das bedeutet Wochen, weist darauf hin, dass das eben 50 Tage nach Ostern oder nach dem jüdischen Pessachfest, muss ich ja sagen, stattgefunden hat. Und der griechische Name Pentekoste, der stammt wiederum auch aus dem Zusammenhang und daraus ist Pfingsten abgeleitet.
Pfingsten, perfekt erklärt von Friederike Sittler, Leiterin der RBB-Redaktion Kirche und Religion. Schöne Pfingsten!
Die Bruchlandung mit dem neuen Schönefelder Flughafen ist noch lange nicht ausgestanden. Im Berliner Abgeordnetenhaus ging es gestern auch nochmal um die Frage, wer verantwortlich ist. Nicht der Aufsichtsrat, so Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit auch gestern wieder.
Ich sage, wir müssen höllisch aufpassen, dass hier nicht die Verantwortlichkeiten durcheinandergebracht werden und dass nicht Erwartungshaltungen auch in einen Aufsichtsrat hinein interpretiert werden, die ein Aufsichtsrat nicht erfüllen kann.
Auch bundespolitisch bleibt BER Thema. Am Mittwoch erfuhr der Verkehrsausschuss des Bundestages bereits Überraschendes. Stefan Kühn von den Grünen.
Wir haben erfahren, dass offensichtlich schon im Dezember klar war, dass die vollautomatische Entrauerungsanlage nicht zum 3. Juni zum geplanten Öffnungstermin funktionstüchtig sein wird.
Heute ist das Thema auf Antrag der Grünen auch nochmal im Bundestag. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter ist Vorsitzender im Verkehrsausschuss und jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Hofreiter.
Guten Morgen.
Morgen.
Der Technikchef und die Planungsfirma sind schon raus. Sie fordern jetzt auch den Rücktritt des Flughafengeschäftsführers Rainer Schwarz. Warum muss Rainer Schwarz gehen?
Sie müssten sich vorstellen, wenn der vollautomatische Betrieb bereits klar war, dass der vor Weihnachten nicht funktioniert, der Flughafenchef bereits im Januar Bescheid wusste und nach Aussage des Aufsichtsrats, der Aufsichtsrat erst offiziell am 20. April, also für die Aufsichtsratssitzung zum 20. April informiert worden ist, so kurz vor der Eröffnung den Aufsichtsrat monatelang im Dunkeln zu halten, wenn denn das alles stimmt. Also das ist letztendlich unhaltbar.
Aber damit sind die Aufsichtsratschefs Wowereit und Platzek fein raus, oder?
Das muss nicht sein, denn es gibt ja einen Unterschied zwischen offiziell informieren und sich nicht entsprechend drum gekümmert haben. Sie müssen sich überlegen, Wowereit ist Aufsichtsratsvorsitzender und es war kurz vor der Eröffnung und normalerweise, wenn ein solches Großprojekt ansteht, dann lässt man sich da nicht alle paar Monate berichten, sondern dann hat man einen Stab in seiner Staatskanzlei, begleitet das Projekt ganz, ganz eng und lässt sich mehr oder weniger täglich darüber informieren und ist mit eigenen Leuten vor Ort. Also der ist dann noch lange aus dem Schneider, nur weil Herr Schwarz versagt hat.
Was ist die Konsequenz für Sie? Gar keine Politiker mehr im Aufsichtsrat?
Nein, es handelt sich ja um ein 100% öffentliches Unternehmen. Die Konsequenz daraus muss sein, dass öffentliche Unternehmen transparent von den Parlamenten kontrolliert werden können. Denn das Problem ist, dass immer nur Regierungen in den Aufsichtsräten sitzen, dann das Ganze so konstruiert wird, dass alles geheim ist. Noch immer hat zum Beispiel der Bundestag, obwohl der Bund mit 26% beteiligt ist, keinen der Controlling-Berichte erhalten, weil angeblich alles Geschäftsgeheimnis ist. Was heißt hier Geschäftsgeheimnis? Das ist ein 100% öffentliches Unternehmen. Die Kontrolle funktioniert in der Form schlichtweg nicht.
Und Herr Hofreiter, wenn denn das Parlament sich informieren dürfte und Zugriffsrecht hätte, das heißt, Sie hätten sich dann erkundigt, ob der vollautomatische Brandschutz funktioniert oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Wenn Opposition und Regierung, also das Parlament, Zugriff hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in so großem Umfang versucht wird zu mauscheln, weitaus geringer. Weil nämlich, wenn eine Schwierigkeit auftritt, ist es absolut nachvollziehbar, dass eine Regierung versucht, diese Schwierigkeiten so lang wie irgendwie möglich unter dem Deckel zu halten, während ein Parlament insgesamt ein ganz anderes Transparenzinteresse hat.
Tatsache ist jetzt, dass am fast schon stillgelegten Flughafen Tegel jetzt viel mehr Flüge es geben wird. Was macht man jetzt damit? Augen zu und durch bei mehr Flügen auch in der Nacht? Weil ist ja nur für ein paar Monate.
Das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Nämlich das Problematische ist, dass unter Umständen da die Leute, also das Problematische in gewisser Hinsicht sogar Klagerechte haben. Also wie man damit am klügsten umgeht, das ist noch nicht ganz so ohne weiteres ausdiskutiert.
Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter ist Vorsitzender im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Im Bundestag ist das Berliner Flughafendesaster heute Thema. Vielen Dank, Herr Hofreiter.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.